HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Wasser. Ein großes Thema in diesen Tagen. In der Hitzewelle der vergangenen Woche, als wir darauf achten mussten, genug davon zu trinken. Auch jetzt am Wochenende, wenn Schauer und Gewitter das Land ein wenig erlösen. Da spüren wir alle, was für eine elementare Lebenskraft das Wasser hat. Alles Leben kommt aus dem Wasser. Und ohne Wasser kann nichts leben. Die Kraft des Wassers hat viele Facetten. Sie ist erfrischend, kühlend, sie ist reinigend, sie ist spirituell. In allen Kulturen und Religionen hat das Wasser eine besondere Symbolkraft. Davon mehr heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Und die weiteren Themen? Als die Ostsee judenrein wurde, schon vor 1933 grassierte an den Kaiserbädern der Antisemitismus. Der Klimawandel verschärft den Hunger. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt legt seine Jahresbilanz vor. Und Neustart im Team. Die evangelische Kirche und Diakonie suchen Freiwillige für ihr Programm zur Begleitung von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen. 68 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Und nur der kleinste Teil davon kommt nach Europa. Andere Länder und Regionen schultern eine deutlich größere Last bei der Versorgung von Flüchtlingen. Hierzulande haben sich der Bund und zivile Organisationen auf ein Programm geeinigt, bei dem besonders schutzbedürftige Flüchtlinge nach Deutschland umgesiedelt und von Mentorengruppen begleitet werden sollen. Neustart im Team heißt das. Auch die evangelische Kirche und die Diakonie engagieren sich dabei und suchen freiwillige Helfer.
Besonders Schutzbedürftige zu unterstützen, von der sicheren Reise nach Deutschland bis zu ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft. Das ist das Ziel des Programms Neustart im Team, kurz NEST. Ehrenamtliche Mentoren begleiten die Flüchtlinge mit hohem persönlichen Aufwand. Sie suchen für sie eine Wohnung und finanzieren diese für 2 Jahre weitgehend, unterstützen bei Behördengängen, Arbeitssuche und Sozialkontakten. Die Aufgenommenen sind insbesondere Folteropfer, vergewaltigte Menschen, Kinder, Schwangere, Kranke und Alte. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, betonte:
Es ist und bleibt die Aufgabe des Staates, das zu tun, aber die Zivilgesellschaft unterstützt den Staat darin. Wir müssen natürlich darauf achten, dass staatlicherseits nicht das Gefühl entsteht, auch die machen schon. Und wir dann eine Situation bekommen, wie wir sie hier in Berlin mal hatten, 2015, der Staat überfordert war und die Zivilgesellschaft es richten musste.
Die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft könne nur ergänzend sein. Die Bundesregierung hatte sich verpflichtet, gut 10.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge über Resettlement-Programme ins Land zu holen, für zunächst 3 Jahre. Sie werden vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen nach Bedürftigkeit ausgewählt, aus Lagern in der Türkei, Ägypten, Jordanien, Libanon und Äthiopien. Die Härtefälle durchlaufen kein Asylverfahren, werden intensiv betreut und sollen so möglichst schnell zum eigenständigen Leben befähigt werden. Die ehrenamtlichen Mentoren des Projekts NEST werden an einem Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen ausgebildet. Jeweils eine Gruppe von mindestens 5 Personen betreut einen Flüchtling bzw. eine Familie. Ausbildungsleiter Edgar Born.
Zu dem Kern gesellen sich Menschen dazu, die vielleicht nicht die ganze Zeit Hilfe geben, aber punktuell. Und dadurch erhoffen wir uns ja auch, dass die geflüchteten Menschen sehr schnell in die Zivilgesellschaft hineinwachsen, weil sie eine Menge Kontakte zur hiesigen Bevölkerung direkt bekommen.
Idee von NEST ist, Privatleuten, Kirchen und Stiftungen die Möglichkeit zu geben, sich persönlich für besonders verletzliche Geflüchtete einzusetzen, mit staatlicher Unterstützung.
Evangelische Kirche und Diakonie beteiligen sich am Begleitprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, das heißt Neustart im Team, kurz NEST, und es werden noch freiwillige Mentorengruppen gesucht, Elena Grebentrog berichtete. Jedes Jahr zu Weihnachten wird in den evangelischen Kirchengemeinden fleißig gesammelt für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt. Und ein halbes Jahr später, in der sommerlichen Hitze, legt das Hilfswerk dann seine Jahresbilanz vor. Die fiel diesmal besonders positiv aus. Die Deutschen haben mehr als sonst gespendet. Aber die schlechte Nachricht lautet, die Zahl der Hungernden ist auch gestiegen. Ein Grund, der Klimawandel.
2018 hat Brot für die Welt das 4. Spendenergebnis seit seiner Gründung vor 60 Jahren erzielt. Um 1,8 Millionen sind die Spenden gestiegen. Zur Bekämpfung von Hunger und Armut standen dem evangelischen Hilfswerk insgesamt 307 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind nur ein Bruchteil Spenden. Über die Hälfte des Geldes sind Mittel aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Nach Jahrzehnten des Rückgangs sei aber auch die Zahl der Hungernden weltweit wieder gestiegen, auf mehr als 821 Millionen im letzten Jahr, berichtete die Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel. Eine der Hauptursachen sei der Klimawandel.
Und ohne die ganz entschiedene Eindämmung des Klimawandels, muss man sagen, hat Entwicklung auf die Dauer keine große Zukunft. Denn der Klimawandel frisst Entwicklungsfortschritte auf. Und deshalb ist der Kampf gegen den Klimawandel für Brot für die Welt schon seit über 10 Jahren ein ganz zentrales Anliegen. Es ist für uns ein Gerechtigkeitsanliegen.
Denn die Folgen des Klimawandels treffen zu 90% diejenigen, die ihn am wenigsten verursacht haben. Das sind meist Menschen in armen Ländern, deren Existenz etwa durch Dürren oder Überschwemmungen bedroht wird und die am Ende die Kosten für die Katastrophen tragen müssen, die unser Lebensstil verursacht habe. Dabei würden sie von der Weltgemeinschaft kaum entlastet.
Wir muten also Milliarden Menschen dramatische Transformationsprozesse, ich sage jetzt wirklich dramatische Transformationsprozesse, in allerkürzester Frist zu und geben ihnen dazu nicht die notwendige finanzielle Unterstützung, statt uns selbst zu bewegen.
Wenn der Klimawandel nicht gebremst werde, würden die Folgen auch hierzulande die öffentlichen Haushalte zunehmend belasten. Statt vorzurechnen, was zum Beispiel der Kohleausstieg kostet, sollte daher lieber offengelegt werden, was es koste, wenn nichts gegen den Klimawandel unternommen werde, sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel.
Leider ist auch allen Zusagen beim Pariser Klimaabkommen und bei den folgenden Konferenzen zum Trotz auch in der Bundesrepublik zu wenig geschehen, viel zu wenig geschehen. Wir brauchen endlich eine mutige Politik, um den Klimawandel einzudämmen. Hier muss die Bundesregierung ihr Zögern aufgeben und einen sehr klaren Kurs einschlagen, denn je weniger wir heute gegen den Klimawandel tun, desto teurer kommt er uns morgen alle zu stehen.
Wie die Kapitänin der Sea-Watch Carola Rakete fordern auch Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe einen eigenen Asylstatus für Klimaflüchtlinge. Dafür müsste es eine internationale Regelung geben.
Sie können sich aber vorstellen, dass sehr viele Politiker davor zurückscheuen. Aber wir fordern das, wir unterstützen das. Wie das exakt dann ausgestaltet werden wird, wie gesagt, das ist in der Diskussion. Aber es ist mehr als dringend, denn die Zahl der Klimaflüchtlinge wird alles in den Schatten stellen, was wir sonst an Flüchtlingen bisher hatten.
Der Klimawandel frisst Fortschritte im Kampf gegen den Hunger auf. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt verzeichnet einen Spendenzuwachs, beklagt aber, dass die Zahl der Hungernden auch wieder steigt. Ein Bericht von Anne Winter. Die coolsten Orte in Deutschland liegen derzeit an den Stränden von Nord- und Ostsee. Nicht ganz so heiß wie im Rest der Republik. Und ein Sprung in die Wellen sorgt jederzeit für Abkühlung. Die ersten Badetouristen kamen schon vor rund 200 Jahren an die Küste. Und seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühten die Badeorte auf. Vor allem aus den Großstädten zog es die Betuchten ans Meer, darunter auch immer mehr jüdische Badegäste. Allerdings, auch in der Sommerfrische begegnete ihnen schon früh antisemitische Ablehnung.
Das aufstrebende deutsche Bürgertum sonnte sich im Sommer gern an der Ostsee. Besonders beliebt waren die sogenannten Kaiserbäder auf Usedom. Aber ebenso wurde die kurische Nehrung, Rügen und der Darß vor allem von Berlin aus gern angesteuert. Auch von vielen jüdischen Badegästen.
Das war ja mit hohem Sozialprestige auch verknüpft. Und in dem Maße, wie große Teile der jüdischen Bevölkerung es denen gelungen war, ins Bürgertum aufzusteigen, Ärzte wurden, Anwälte wurden, Börsianer, Bankiers, sind die natürlich auch gern dorthin gefahren. Das war beliebt, das war ja was Besonderes.
Christine von Soden hat sich intensiv mit den Seebädern der damaligen deutschen Ostseeküste befasst und mit deren jüdischen Gästen. In Gedichten, Tagebuchaufzeichnungen und Briefen schwärmten diese von den Stränden und Seebädern zwischen Samland im Osten und der mecklenburgischen Küste im Westen.
Immer wieder kommt in all diesen Reminiszenzen das Wort Paradies vor. Das war unser Paradies.
Doch schon früh bekam dieses Paradies Risse.
Der Bäderantisemitismus war ja sehr früh. Der begann schon um die Jahrhundertwende, also 1900, was mich auch sehr überrascht hat. Ich habe also in den ersten jüdischen Zeitungen, die ja damals kurz vor 1900 entstanden sind, ganze Leitartikel gefunden mit dem Thema antisemitische Sommerfrische.
Vor allem die Besitzer von Hotels und Pensionen in Zinnowitz und Bansin auf Usedom, in Prerow auf dem Darß und auf Rügen machten deutlich, dass jüdische Gäste unerwünscht seien.
Es gab auch zu finden, in ganz normalen Reiseführern, ich habe ja Berge von Reiseführern auch durchgestöbert, wo sich dann Hotels in ihren Anzeigen präsentiert haben, christlich und deutsch, manchmal auch empfohlen vom deutschen Offiziersverein.
Dieser Antisemitismus habe seit Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr zugenommen, sagt die Publizistin Christine von Soden.
Es ging von den Gästen aus. Und ich glaube, man vergisst sehr viel, dass im Kaiserreich ein breiter Antisemitismus in der Bevölkerung vorhanden war. Es gab ja unendlich viele deutsch-national-völkische Vereinigungen.
Dieser Antisemitismus wurde selbst beim Sandburgenbauen am Strand deutlich. Zur Zeit der Weimarer Republik steckten deutsch-national gesonnene Väter auf ihre Sandburgen die alte Reichsflagge oder auch ein Hakenkreuz.
Jüdische Badegäste haben eigentlich grundsätzlich die Weimarer Fahne bevorzugt und das wurde dann nachts runtergerissen. Die Burgen wurden zertrampelt, es gab auch Pöbeleien, es wurden auch Leute auf der Straße angespuckt.
Schon weit vor 1933 vermeldeten jüdische Zeitungen, man solle lieber bestimmte Seebäder meiden, wenn man sich nicht den Sommerurlaub verderben wolle. Manche Orte brüsteten sich damit, man sei judenfrei.
Als die Ostseestrände judenrein wurden, Michael Hollenbach über den Bäder-Antisemitismus, der schon vor 1933 in den sogenannten Kaiserbädern, etwa auf Usedom, Rügen oder dem Darß, grassierte. Das erwähnte Buch von Christine von Soden heißt »Ob die Möwen manchmal an mich denken? Die Vertreibung jüdischer Badegäste an der Ostsee«. Es ist im Aviva Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
HR Info. Himmel und Erde.
In einem der Psalmen der hebräischen Bibel wird ja die Glaubenssehnsucht eines Menschen verglichen mit einem Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Ich glaube, in dieser Woche haben wir spüren können, was dieses Lechzen bedeutet. Und es gilt ja tatsächlich für die Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Wasser ist eine elementare Lebenskraft. Den verschiedenen Facetten dieser Kraft gehen wir heute nach in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. In allen Kulturen und Religionen hat das Wasser eine besondere symbolische und spirituelle Kraft. Wasserrituale spielen eine große Rolle, zum Beispiel im Judentum. Das spürt man beim Besuch eines mittelalterlichen Ritualbades.
Hinter einer mittelalterlichen Pforte mit alter Holztür geht es runter, 25 Meter tief. Viele große Treppenstufen an der Sandsteinmauer entlang. Die Luft ist angenehm kühl und feucht. An den Wänden hat sich ein wenig Moos gebildet. Auf dem Treppengeländer zum Festhalten haben sich kleine Tropfen gesammelt. An den unteren Treppenstufen steht das Wasser. Das Wasser ist eiskalt. 10 Grad Celsius, weiß Johannes Kögler. Er ist der Leiter des Wetterau-Museums und kennt sich dadurch gut mit der Mikwe aus. Die Friedberger Mikwe habe zwei Besonderheiten.
Sie stammt aus dem Mittelalter, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und ist eine der wenigen gut erhaltenen Mikwen dieser Zeit. Jede Mikwe ist ja ein Bauwerk, das in die Tiefe geht, da eine Mikwe immer das Ziel hat, zum Grundwasser zu kommen. Und hier in Friedberg muss man eben besonders tief graben, um hier das Grundwasser zu erreichen.
Das Grundwasser galt beim Bau als besonders rein, als lebendig. Nur so war es für die rituellen Waschungen der Juden geeignet. Jede jüdische Gemeinde hat bis heute neben der Synagoge auch eine Mikwe. Sie ist wichtig für das jüdisch reine, das koschere Leben. Weil die religiösen Regeln früher sehr wichtig genommen wurden, habe es im Mittelalter eine Art Zwang für Frauen gegeben, regelmäßig in die Mikwe zu gehen.
Man spricht oft auch von Frauenbädern, was nur halbrichtig ist. Es war halt so, dass Frauen die erstmals vor ihrer Hochzeit aufsuchen mussten und dann regelmäßig, also nach der monatlichen Periode und auch nach der Geburt eines Kindes in einem gewissen zeitlichen Abstand.
Mit dem Untertauchen in das reine Wasser machen sich die Juden damals besonders sauber für Gott. Die Atmosphäre dieses heiligen Ortes ist bis heute spürbar. Gisela Kosel ist oben am Eingang der Mikwe für die Besucher da. Sie war schon oft unten. Doch immer noch ist die Mikwe etwas ganz Besonderes für sie.
Mir macht das unheimlich Spaß, hier zu arbeiten und ich finde, es ist die Perle von Friedberg.
Dem reinen Quellwasser ganz nahe. Die reinigende und heiligende Kraft des Wassers, die kann man erspüren beim Besuch eines jüdischen Ritualbades. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hofstraat hat die Mikwe in Friedberg besucht. In diesen Sommer- und Ferienwochen, da suchen ja viele gerne mal eine Kirche auf. Bei diesen Temperaturen sind die Kirchenräume ja auch meist noch angenehm kühl. Und wenn es eine katholische Kirche ist, dann gibt es gleich am Eingang ein Becken mit Wasser darin, Weihwasser. Über die besondere spirituelle Kraft dieses Wassers spreche ich mit dem Frankfurter Kapuzinerpater Bruder Paulus Terwitte. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bruder Paulus, das ist ja nicht einfach Leitungswasser, sondern eben geweihtes Wasser. Welche Bedeutung hat das für die Gläubigen?
Am Eingang der katholischen Kirche ist ein Weihwassergefäß mit einem Wasser, über das ein Segen gesprochen worden ist. Ein Segen, der beinhaltet zum einen einen Lobpreis auf Gott, den Schöpfer der Welt, dann einen Hinweis auf Christus, der das Wasser des Jordan geheiligt hat, weil er selber dort sich hat taufen lassen, und dann weiter auch auf die eigene Taufe mit der Bitte, dass alle, die dort den Finger eintauchen und sich damit erinnern an das eigene eingetaucht werden ins Wasser bei der Taufe, dass die ganz neu wieder, wenn sie die Kirche betreten, mit dieser Frische der göttlichen Gnade in den Raum eintreten.
Also da ist schon so eine Kraft drin in dem Wasser.
In dem Wasser selber ist gar keine Kraft. Es ist einfach ganz normales Leitungswasser. Und ich finde, man muss immer wieder deutlich sagen, dass Segenshandlungen etwas aussprechen, was sowieso in der Schöpfung da ist. Die Schöpfung ist voller Segen. Und dass so ein Wasser dann herausgenommen wird und in ein Gefäß getan wird, das ist deswegen, um zu sagen, alle Wasser sind dafür da, um uns daran zu erinnern, dass Gott eine sprudelnde Quelle ist, die alles durchfließt. Und an dieser Stelle in einer Kirche beim Eingang erinnert man sich natürlich auch an den Eingang in die Kirche, an die Taufe.
Eine zentrale Rolle, Sie haben es gerade erwähnt, spielt das Wasser eben bei der christlichen Taufe. Welche Kraft hat die Taufe, hat das Wasser bei der Taufe?
Das Wasser bei der Taufe dient dazu, deutlich zu machen, dass dieses Kind, das geboren worden ist, um zu sterben, dass dieses Kind im Wasser der Taufe mit dem Sterben Jesu Christi verbunden wird und dann auch mit seiner Auferstehung verbunden wird. Wie man untergeht in den Fluten des Wassers und dann wieder rauskommt, so wird ein Mensch hineingetauft in den Untergang Jesu Christi, in seinen Tod und mit ihm zur Auferstehung geführt. Und ohne Glauben funktioniert das sowieso nicht. Von daher bin ich immer ein bisschen auch skeptisch, wenn dann von Schutz und Segen gesprochen wird bei der Taufe. Es geht eigentlich darum, dass gesagt wird, das Kind muss sowieso sterben. Dann lassen wir es jetzt in Christus sterben, denn Christus ist der Sieger über den Tod. Und mit ihm zusammen soll dieses Kind einen starken Freund und Weggefährten haben.
Die Bibel kennt ja auch die andere Seite, dass Wasser auch eine zerstörerische Seite haben kann. Ich denke zum Beispiel an die Sintflutgeschichte. Muss man eigentlich immer beides zusammendenken?
Ich glaube, dass wir immer, ich hätte schon beinahe gesagt, zweiseitig denken müssen. Tod und Leben, Mann und Frau, Wasser, das ist lebendig. Wasser kann auch zerstören. Feuer ist lebendig, gibt uns Essen, wir kochen, dann kann es auch zerstören. Uns sind die Dinge in dieser Welt in die Hand gegeben, damit wir sie entgegennehmen und darin mit großer Freiheitskraft und Liebeskraft das tun, was uns möglich ist. Und manchmal stehen wir fassungslos vor einer Feuersbrunst, vor einer Sommerhitze wie jetzt gerade oder vor einer Überflutung. Und dann können wir darin Menschen sein, müssen nicht egoistisch uns abschotten, sondern können die Hände öffnen und können einander hilfreich die Hände entgegenstrecken. So wie Wasser sozusagen unter die Türschwelle zum Nachbarn hinfließt, so können auch wir Menschen sein, die die Liebe zum Nächsten hinfließen lassen können.
Ein schönes Bild. Die spirituelle Seite des Wassers beschrieb uns der Frankfurter Kapuzinerpater, Bruder Paulus Terwitte. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.
Das weiche Wasser bricht den Stein. Dieser Satz des Frankfurter Liedermachers, Musikproduzenten und Politikers Dieter Dehm hat in den 60er und 70er Jahren eine ganze Protestgeneration geprägt. Und tatsächlich, Wasser, so weich es uns auch vorkommt, hat eine erstaunliche Kraft, die man sich gezielt zunutze machen kann, um zum Beispiel harte oder fast harte Feststoffe zu schneiden. Das macht seit Jahren das Unternehmen Aquacontur in Using. Dort wird Wasser eingesetzt, um feinste Schnitte zu machen.
Man nehme Wasser, mische es mit ein wenig Granatsand und beschleunige das Ganze auf Hochgeschwindigkeit. Das ist der ganze Zauber von Aquacontur.
Der Wasserstrahl, den wir einsetzen, hat ja eine enorm hohe Energie. Und diese Energie muss dann auch wieder nach dem Schneiden zerstört werden, sonst schneiden wir letztendlich den Boden von der Anlage mit heraus.
Kaum vorstellbare Kräfte entstehen hier. Der Wasserstrahl bewegt sich mit 3- bis 4-facher Schallgeschwindigkeit. Deshalb muss ein Wasserbecken unter die Schneidemaschine, um den auf Hochgeschwindigkeit gebrachten Wasserstrahl wieder auszubremsen, erklärt Geschäftsführer Harald Lange.
In der Pumpe wird über eine Ölhydraulik in einem Kolben das Wasser auf 3 bis zu 6.000 Bar unter Druck gesetzt. Dieses Wasser wird etwa um 15% im Volumen zusammengedrückt.
Die Schneideköpfe fahren genau nach dem vorgegebenen Muster das Edelstahlmaterial ab und zerschneiden es. Weich und einfach wirkt das wie Butter.
Das Material wird flach auf das Wasserbecken aufgelegt. Mittels CNC-Technik werden dann die Köpfe so gesteuert, dass sie die Kontur, die wir schneiden wollen, abfährt und aus dem Material herausschneidet.
Fast alle Materialien funktionieren da, ob Glas, Edelstahl, Metall oder Holz. Die Kunden bringen ihre Aufträge immer dann nach Usingen, wenn sie präzise Ergebnisse wollen. Stahl bis zu 15 cm Dicke durchschlägt der Wasserstrahl hier und erarbeitet sich genauso präzise durch feinste Mini-Zahnräder für Uhren zum Beispiel.
Das ist der Bereich Mikrowasserstrahlschneiden. In diesem Bereich arbeitet man mit wesentlich feineren Strahldurchmesser.
Einen ganzen Schrank voller Muster hat sich Harald Lange im Laufe der Jahre so gesammelt. Aus Spaß auch mal eine Serie von Braunbären zum Beispiel in allen möglichen Mustern und Materialien kreiert. Die Arbeit mit dem Wasser, das merkt man, die begeistert ihn und seinen Geschäftspartner nach wie vor.
Also wir staunen heute noch immer wieder, wenn wir irgendwo einen neuen Werkstoff oder ein außergewöhnlich dickes Material auf der Maschine haben, dass sich das mit dem Wasserstrahl schneiden lässt.
Die Kraft des Wassers, wie sie genutzt werden kann, um feinste Schnitte in hartem Edelstahl zu machen, das hat sich unsere Reporterin Gabi Beck erklären lassen. Die Kraft des Wassers ist unser Thema in Himmel und Erde heute. Die spirituelle Kraft, die heilsame Kraft und auch die schneidende Kraft, von der wir gerade gehört haben. Und jetzt im Hochsommer natürlich auch die erfrischend wohltuende Kraft des Wassers. 40 Grad und mehr am vergangenen Donnerstag, Hitzerekorde. Wer da in der Stadt lebt, arbeiten muss oder aus anderen Gründen nicht an den See fliehen kann, hat nur eine Chance, um Kopf und Füße kühl zu bekommen, den Springbrunnen.
Es ist Mittag. Die Sonne hat ihren höchsten Stand erreicht. Gnadenlos brennt sie runter auf die Stadt. Langsam lockt der Springbrunnen vor der alten Oper in Frankfurt die Menschen an. Für Schadin und die kleine Ella ist das der perfekte Ort.
Weil es einfach ein sehr, sehr schöner Platz ist und es bringt sehr viele Menschen zusammen. Und gerade jetzt bei den heutigen Temperaturen habe ich gedacht, dass die Kleine sich hier ein bisschen erfrischen kann und spielt. Und sie hat den ganzen Brunnen für sich ganz alleine.
Ella geht das Wasser bis an die Knie. Sie springt und lacht.
The lady is asking whether you're enjoying the water. Magst du das Wasser?
Mhm, jetzt ist sie ein bisschen schüchtern.
Ups, jetzt liegt sie im Wasser. Ella, langsam.
Okay. Nass von Kopf bis Fuß, egal. Bei 40 Grad ist das pure Erholung. Lisa und Dani verbringen ihre Arbeitspause hier und gucken leicht neidisch.
Also wäre ich auch so klein, ich würde auch hier direkt rumplanschen. Ne?
Gerade kommt Sandra angeradelt. Sofort sitzt sie am Brunnenrand und steckt die Füße ins Becken.
Für mich bedeutet Wasserleben, Erfrischung und ja, das ist meine Strecke zur Arbeit. Und jetzt heute mache ich hier mal kurz Pause.
Auf der anderen Seite hat ein junger Mann sein Shirt ausgezogen. Was hat der denn vor?
Ich arbeite hier in der alten Oper und gerade hilft der Brunnen mir sehr gut weiter, da ich nämlich gerade von einem Vogel angekackt worden bin. Und deswegen mache ich hier mein T-Shirt gerade sauber.
Aber nicht nur Erwachsene und Kinder brauchen Abkühlung bei diesen Temperaturen. Vermes kommt oft mit ihrem Hund Charlie vorbei. Das hier ist ihr Lieblingsplatz.
Weil der Hund das sich abkühlen kann. Ne? Bei der Hitze können wir sonst gar nicht raus, wenn wir keinen Springbrunnen haben in der Nähe.
Ich radel weiter in Richtung Norden. Im Günthersburgpark gibt es die ultimative Erfrischung. Ein Wasserspielplatz für Jung und Alt, gut erreichbar aus der Stadt. Rund 50 Kinder und Erwachsene stehen hier unter den Fontänen.
Ich bin mit meinen Enkelkindern hier jetzt, das ist ganz toll.
Sie stehen auch mitten im Wasser mit Badeanzug.
Na klar, was bleibt mir anders übrig? Das ist am einfachsten.
Von allen Seiten spritzt das Wasser aus den seltsamen muschelartigen Skulpturen und feisten Figuren. Für den Städter Stefan und seine Kinder ist das Lebensrettung.
Wundervoll, bei der Hitze. Ich komme gerade aus der heißen Stadtwohnung und das ist perfekt hier.
Du hast Leute, die hier einfach am Joggen sind, die auch kurz hier mal reinplanschen wollen und sich kurz abkühlen und dann einfach weiterlaufen. Das ist echt super. Für die Kinder, für die Erwachsene, für alle halt.
Erfrischend und belebend, die Kraft des Wassers. So wird auch in der Stadt die Sommerhitze einigermaßen erträglich. HR-Inforeporterin Nina Michalk war an Frankfurts schönstem Stadtbrunnen. Und das war unser Sonntagsthema über die heilsame und wohltuende Kraft des Wassers in Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei iTunes und bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.